poquito. Was ist dein erster Gedanke, wenn es um das Thema Fasten geht? Sagst du, ja klar, das ist ein Thema, mit dem ich mich voll auskenne, also kann eigentlich nur langweilig werden heute Morgen in der Predigt, ich werde alles kennen. Sagst du eher, oh, das ist ein Thema, das in mir Druck auslöst, weil Fasten hat was mit Verzichten zu tun, vielleicht auch was mit Leistung, ich will was schaffen, ich nehme mir was vor, es hat was mit meinem Körper zu tun, kann also eigentlich auch Druck auslösen. Sagst du, mit dem Thema Fasten habe ich mich noch nie wirklich auseinandergesetzt, ist für mich eher ein unbeschriebenes Blatt, oder sagst du, Fasten, ist es eigentlich wirklich so wichtig oder bist du irgendwo ganz dazwischen? Wir machen heute einen Einstieg in das Thema Fasten. Und ich möchte dich einladen, ganz neugierig und offen mit mir in dieses Thema einzutauchen. Manche von euch haben schon ein bisschen was gehört dieses Jahr, weil ich im Hauskreis war und wir das Thema durchgenommen haben. Vielleicht gibt es auch ein bisschen eine Wiederholung. Und letztendlich geht es aber darum, dass das ein Thema ist, was ja sehr, sehr praktisch ist, wie unser gesamtes Thema Gebet, das wir dieses Jahr als Gemeinde haben. Also immer die Einladung zu überlegen, was hat das mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit mir persönlich am Ende tatsächlich zu tun. Ich habe uns mal eine Definition mitgebracht, da heißt es, Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung für einen geistlichen Zweck. Es positioniert dich oder mich für die Gnade Gottes und erweitert deine Kapazität zu empfangen. Fasten ist eine Einladung an dich, dich für die Gnade Gottes zu positionieren. Ich dachte, dass diese Erklärung so ein bisschen den Druck rausnimmt. Es ist etwas, was ich leisten muss. Es ist letztendlich etwas, wo ich sogar etwas geschenkt bekomme. Stell dir vor, du bekommst einen Anruf von der Bank. Komm heute Nachmittag um 14 Uhr zur Bank, wir wollen dich mit Geld beschenken. Was würdest du machen? Sehr wahrscheinlich hingehen, hoffentlich ist es eine hohe Summe und du kommst da hin und du empfängst das Geld und denkst, mega, jetzt kann ich meinen nächsten Urlaub finanzieren oder den Hausbau oder was auch immer ich mir so vorstelle. Du würdest nicht sagen, ja, das habe ich mir jetzt schwer erarbeitet, sondern du würdest sagen, ja, ich bin da hingegangen und ich habe das einfach empfangen. Es wurde mir einfach so gegeben. Es war ein Geschenk. Und so dürfen wir das verstehen, wenn es heißt, dass wir uns für die Gnade Gottes positionieren wollen. Wir sind eingeladen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir sind eingeladen zu fasten und das zu tun und das zu praktizieren in unserem Leben als Christen. Und letztendlich ist es etwas, wo wir beschenkt werden, wo wir sehr enge, persönliche, intime Begegnungen und Beziehungen mit Gott haben. Das, was es nicht ist, Leistung. Ich glaube, vielleicht ein Punkt, wo ich merke, das spricht mich sehr an, vielleicht geht es dir ähnlich, dass man da schnell in dieses Leistungsdenken kommt oder auch in das Vergleichen. Rede ich überhaupt drüber und wie ist das beim Fasten? Ist es dann gut genug und richtig, wie ich es mache? Ich glaube also, wir dürfen mit sehr viel Neugierde und Offenheit an dieses Thema rangehen und uns da tatsächlich von Gott beschenken lassen. Wir werden jetzt zu Beginn einige Grundlagen anschauen und dann noch einen Text aus dem Buch Nehemia lesen und nochmal schauen, wie hat Nehemia das konkret gelebt und was können wir da von ihm lernen. Also zunächst Fasten, ein paar Basics, was sagt die Bibel dazu, und wir fangen an mit der vergessenen Grundlage. Es heißt nämlich in Markus 2, und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger, die fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten, an jenem Tage. Und ich habe mir da notiert, diese Verse sind eigentlich nicht sehr schwer zu verstehen. Jesus wird gefragt, warum fasten deine Jünger nicht? Und er antwortet, naja, sie haben ja mich. In der Zeit, wo ich hier auf dieser Erde lebe, wo ich greifbar bin, wo ich mit ihnen unterwegs bin, da ist es nicht dran, für meine Jünger zu fasten. Aber in der Zeit, wo ich nicht mehr auf dieser Erde bin, da ist es dran, für meine Jünger zu fasten. Und da müssen wir nur eins und eins zusammenzählen, weil wir leben in der Zeit, wo Jesus nicht mehr auf der Erde lebt. Wir haben Jesu Himmelfahrt, was wir jedes Jahr neu im Kirchenjahr feiern. Und wir wissen, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das sind diese Tage, die kommen werden, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit der Gemeinde. Und das ist die Zeit, wo Jesus sagt, und in der Zeit werden meine Jünger fasten. Voll spannend. Im Hauskreis habe ich dann gefragt, als ich mit dem Thema unterwegs war, wie sieht es bei euch so aus? Würdet ihr sagen, das ist das, woran man uns erkennt als Jesu Jünger, dass wir fasten? Und ich habe so für mich festgestellt, wenn ich jetzt in die muslimische Welt schaue, da weiß ich, dass die Menschen fasten, dass sie jedes Jahr den Ramadan haben und dass die da sehr konsequent drin sind. Ich glaube, es ist meine Einschätzung, dass die wenigsten sagen, ja stimmt, die Christen, die fasten regelmäßig, das gehört zu denen voll dazu. Aber wenn ich diese Verse hier richtig verstehe, dann ist es etwas, was zu unserem geistlichen Leben, was zu unserem Ausdruck, Jesus zu folgen, dazu gehört. Was etwas ist, was wir tatsächlich nutzen dürfen, wo wir uns positionieren dürfen für Gottes Gnade, wo wir in seine Gegenwart kommen dürfen, wo wir empfangen dürfen und auch wo wir vor ihm um etwas ringen können. Machen wir ein bisschen weiter mit den Basics. Fasten, wie lange? Jetzt sind wir so wenige heute. Ich frage einfach mal, okay, was fällt euch ein? Welche Zeitspanne gibt es, wie die Menschen in der Bibel gefastet haben?
40 Tage.
40 Tage, weil?
Jesus hat 40 Tage.
Genau, Jesus hat 40 Tage in der Wüste verbracht. Und es gibt noch eine zweite Person, von der wir lesen, dass sie 40 Tage gefastet hat, nämlich Mose. Mose hat 40 Tage gefastet. Jesus fastet in der Zeit, bevor er in den öffentlichen Dienst tritt, bevor er anfängt zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der erwartete Messias ist. Vorher hat er diese 40 Tage Fastenzeit. Mose hat 40 Tage Fastenzeit, weil das Volk sich versündigt hat, weil sie Gott nicht an erster Stelle gelassen haben, sondern das goldene Kalb gegossen haben. Und dann fastet Mose aus Buße, um Buße zu tun vor Gott. Finde ich total spannend, dass Fasten also ganz viele verschiedene Facetten hat. Und ein Thema, das immer wieder vorkommt, ist zu fasten aus Buße. War mir selbst ganz neu, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Was fällt euch noch ein an Zeitspanne? Wie lange haben die Leute gefastet in der Bibel? 21 Tage bei Daniel, genau, das sogenannte Daniel-Fasten wird es auch genannt. Und es ist spannend, weil darin sehen wir direkt, dass Fasten nicht nur der Vollverzicht auf Nahrung und Trinken ist, sondern Daniel hat gefastet Fleisch und Genussmittel. Also man könnte eigentlich sagen, er hat vegan gelebt und noch so ein Plus dran gemacht. Das war seine Lebensweise. Und er hat gefastet, weil er Gott näher kommen wollte. Er wollte auch in diese enge Beziehung, in diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht, sondern zu Gott treten. Genau, das war Daniel wichtig. Und er empfängt dann Visionen über die Zukunft. Was fällt euch noch ein zum Thema Fasten? Wie lange wird gefastet? Ich habe noch gefunden, der König Darius, als Daniel in der Löwengrube ist, hat er so eine Sorge um seinen Daniel, er will nicht, dass er jetzt von den Löwen gefressen wird. Und dann heißt es, nachdem Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, ging Darius heim, der König, und er ließ sich kein Essen bringen, sondern er fastete die Nacht. Also, ich weiß nicht genau, wie viel der nachts so gegessen hat, aber ich stelle es mir vor, wie so eine Mahlzeit, die er gefastet hat. Ja, er hat abends nichts gegessen und er war morgens so besorgt, dass er direkt wieder zum Daniel gelaufen ist. Ich glaube auch nicht, dass er gefrühstückt hat, ja, sondern er hat gefastet und war so besorgt um den Daniel. Einen Tag. Wir finden auch Paulus, der hat 3 Tage lang gefastet. Und zwar, nachdem er die Begegnung mit Jesus hatte, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und er plötzlich das helle Licht sieht und die Stimme hört. Und er isst und trinkt nichts für 3 Tage lang. Also ich finde es total spannend, wir finden echt ganz schön viel Variation in der Bibel. Und wenn es jetzt darum geht, zu überlegen, was heißt das für mein Leben, darf ich, so sehe ich das, aus der Bibel auch ziehen, hey, Fasten kann total unterschiedlich aussehen. Also es muss gar nicht direkt eine Woche sein oder es muss auch kein Vollverzicht sein, sondern es kann echt viele verschiedene Nuancen haben. Sowohl in der Länge als auch in der Intensität. Und ich finde, dass dadurch das Thema Fasten vielleicht auch wieder breiter greifbar wird, weil nicht in jeder Lebenslage sehe ich mich fähig, wirklich voll auf Trinken und Nahrung zu verzichten, aber auf andere Sachen eine Zeit lang zu verzichten, wirkt mir dann vielleicht wieder viel eher machbar, in so eine Zeit tatsächlich zu gehen. Wir dürfen also überlegen, wenn wir das ganze Thema angehen, wie lange möchte ich fasten und was möchte ich fasten? Und eine weitere Frage kann sein, möchte ich allein oder in Gemeinschaft fasten? Und da musste ich auch bei mir mit einem Mythos aufräumen, und zwar das, was in Matthäus 6 in der Bergpredigt steht. Da heißt es, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Krass, oder? Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten, nämlich die Anerkennung der Leute, aber nicht das, was sie eigentlich, also was eigentlich der Sinn von Fasten ist, Gottes Begegnung. Wenn du fastest, pflege also dein Haar und wasche dein Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und ich habe diesen Bibeltext ganz lange so verstanden, dass ich gar nicht drüber reden darf, wenn ich faste. Dass ich es einfach überhaupt nicht preisgeben darf. Dabei geht es eigentlich an dieser Bibelstelle darum, dass ich nicht damit prahlen soll. Welchen Zweck, welchen Ziel verfolge ich, wenn ich faste? Und diese Stelle aus dem Neuen Testament greift eine Stelle aus dem Alten Testament auf, wo genau das beschrieben wird. Wo die Leute sagen, sie fasten und es ist so toll, dass die Leute sie jetzt quasi wahrnehmen. Und genau das greift Jesus hier wieder auf und genau das ist es eben nicht, was wir tun sollen. Nicht fasten, um die Anerkennung oder das Gesehenwerden der anderen zu bekommen. Vielleicht nochmal eine Frage an euch. Was fällt euch denn ein, kennt ihr Bibelstellen, wo es darum geht, dass nicht nur eine einzelne Person gefastet hat? Jetzt hatten wir gerade eben viele einzelne Personen. Wo haben denn mehr als eine Person gefastet? Frederik? Stimmt, richtig, sehr gut. Und es gibt sogar eine Stelle, wo es heißt, das Vieh hat auch gefastet. Ja, richtig. Da war auch der Beweggrund die Buße. Fasten aus Buße. Fasten, weil das Volk merkt, wir haben etwas getan, was Gott nicht gefällt. Nicht total spannend, dass das so regelmäßig vorkommt, dass das der Grund des Fastens ist. Fällt euch noch was ein?
Bei Esther.
Ja, genau. Bei der Königin Esther ruft sie ein Fasten aus, weil sie vorhat, zum König reinzugehen und Gnade für ihr Volk zu erwirken. Und daraufhin, oder bevor sie das tut, ruft sie ein Fasten für das ganze Volk Israel aus und sagt, fastet mit mir und auch ich und meine Dienerinnen, wir werden fasten, um Gottes Gnade zu erwirken. Also vor einer großen Entscheidung. Sie wird ja vor den König treten und eigentlich, wenn man ungebeten zu dem König kam, hätte es sein können, dass sie einfach getötet worden wäre, weil sie halt ungebeten kam. Und sie kommt und der König zeigt ihr Gnade und Gott ist ihr gnädig. Und sie kann diesen Weg gehen und das ganze Volk fastet genau dafür zusammen. Und ich habe noch eine Stelle und zwar in der Apostelgeschichte. Da heißt es, dass die ganze Gemeinde Gottesdienst feiert und fastet. Finde ich auch spannend. Ich habe mich mit anderen Hauptamtlichen unterhalten und habe gefragt, wie oft fastet ihr und wie oft fastet ihr mit eurer Gemeinde zusammen? Oder bietet ihr sowas an in euren Gemeinden? Und ich bin auf wenige gestoßen, die das machen, aber die gesagt haben, hey klar, vor großen Entscheidungen, da oder da, wo wir merken, hey, wir stecken in einer Krise oder uns bewegt etwas als Gemeinde, da wollen wir zusammen fasten. Finde ich cool. Die Gemeinde hier hat es gemacht, die erste Gemeinde, sie haben gefastet und dann empfangen sie das Reden des Heiligen Geistes und Paulus und Barnabas werden berufen zu ihrer ersten Missionsreise und starten dann ihre erste Missionsreise. Wir dürfen also überlegen, wie lange, was, allein oder in Gemeinschaft, und wir dürfen uns überlegen, was tue ich denn stattdessen? Was mache ich, wenn ich also nicht regelmäßig esse oder etwas anderes faste? Ich glaube, ein ganz großes Thema für uns heute ist Medienfasten. Wirklich aufs Handy zu verzichten. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche vielleicht sogar schwieriger ist, aufs Handy zu verzichten und auf diesen Input, als auf Nahrung zu verzichten. Weil, ja, weil es einfach so einen hohen Suchtfaktor hat. Ich möchte Fasten anbieten. Der Andi hat es vorhin schon angeteasert und in Kommuni habe ich es auch schon gepostet, weil ich möchte gerne anbieten, dass wir als Gemeinde fasten für den Alpha-Kurs. Einfach weil es ein sehr großes Thema ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie wirklich gerettet werden, dass sie frei werden von, ja, von dem, wo man verstrickt ist, in dem, was man Jesus noch nicht erkannt hat. Und deswegen möchte ich das anbieten, ganz egal, wie viele letztendlich mitmachen, und auch das ist kein Druck, da komme ich auch nachher nochmal zu, aber deswegen habe ich für mich diese Fragen beantwortet. Ich möchte einen Tag lang fasten, ich werde Wasser und Tee trinken, ich möchte die Gemeinde dazu einladen, weil es ein Thema ist, das uns als Gemeinde bewegt, das vierte Mal Alpha bei uns in der Gemeinde. Ich werde also für Alpha fasten und ich werde statt den Mahlzeiten, also was werde ich stattdessen tun, auf jeden Fall zweimal ein Zoom-Gebet anbieten. Also so ein kleiner Infoblock in meiner Predigt, die auch mal zu gut passt. Ich werde zweimal anbieten, dass man zusammen zoomt. Einmal am Morgen, das ist morgens während dem frühen Gebetsfrühstück starten wir, ab 6:30, bin da aber flexibel zeitlich. Und auch abends nochmal, einfach so zwei Zeitspots. Und jeder ist eingeladen, ganz egal, ob man jetzt fastet oder ob man nur zum Beten dazukommen möchte oder in welcher Art und Weise man beim Fasten dabei ist. Jetzt wollen wir noch ein bisschen konkret werden anhand von Nehemia. Und dazu lese ich uns einmal einige Verse vor, 11 Verse aus dem ersten Kapitel von Nehemia. Da heißt es, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der erhält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Das ist wieder der Aspekt der Buße mit dabei. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis an das Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Also auch wieder das Thema Buße, das hier vorkommt, und auch wieder, dass etwas vorbereitet wird, wie bei der Königin Esther, dass ein Schritt vorbereitet wird. Auch Nehemia wird zum König gehen und wird den König um Gnade bitten, wird darum bitten, dass er gehen darf, dass er seinem Volk helfen kann. Kurz zum Hintergrund von Nehemia. Nehemia heißt Jahwe tröstet, und Nehemia lebt in einer Zeit, wo das ganze Volk Israel in babylonischer und später persischer Gefangenschaft lebt. Und auch Nehemia lebt in dieser Gefangenschaft, aber er lebt eben sehr komfortabel. Und zwar am Hof des Königs als Mundschenk. Er durfte das Essen vorkosten, das dann der König gegessen hat. Also hatte eine Position, wo ihm auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Und nachdem die Weltherrschaft vom babylonischen Reich an das persische Reich übergeben wurde, gab es auch einen Regierungsstilwechsel. Und der König Kyros hat gesagt, ich möchte, dass das Volk im eigenen Land lebt und auch dort wirtschaftet. Und das dient mir am Ende. Und deswegen durfte das Volk in Wellen wieder zurückreisen. Nehemia, das Buch, berichtet also von dieser dritten Rückkehr, wo es darum geht, die Mauern wieder aufzubauen. Nehemia hört von dem Unglück seines Volkes. Er hört, wie es seinem Volk geht, von den Brüdern, die kommen, und er hört, dass sie Unglück erleben, dass die Tore zerbrochen sind, dass sie keine Sicherheit haben, dass sie in Schmach leben. Und seine unmittelbare Reaktion ist: Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia fackelt nicht lange, sondern er reagiert sehr unmittelbar. Er ist geschockt von dieser Nachricht und er fängt unmittelbar an zu fasten und zu beten. Das heißt, dass ihm diese Situation offensichtlich sehr zu Herzen geht. Es ist ihm ein absolutes Herzensanliegen, für diese Situation seines Volkes jetzt einzutreten. Und man könnte jetzt sagen, das ist ja auch logisch, dass Nehemia so reagiert, weil es geht um das Schicksal seines eigenen Volkes. Also er ist ja Teil dieser Gruppe. Macht ja Sinn, dass er also jetzt auch so sehr betroffen ist. Aber was auch interessant ist zu wissen, er lebt ja am Hof des Königs. Er lebt in Susa. Und er lebt dort in einem Palast. Und er hat es sehr, sehr weit gebracht als Mundschenk. Also er hat eine absolut gute, vorbildliche Position erreicht. Und sogar der König vertraut ihm. Zudem dürfen wir wissen, dass Susa über 1100 Kilometer von Jerusalem weit entfernt liegt. Das heißt, Jerusalem war für Nehemia keine Stadt, wo er eben mal hingereist wäre, wo er wusste, wie es dieser Stadt geht oder was da passiert. Er hätte also auch sagen können, das Ganze ist so weit weg, es muss mich eigentlich gar nicht tangieren, es muss eigentlich gar keine Relevanz für mein Leben haben, weil mir geht es ja gut. Das ist also, ja, es wird meinen Alltag letztendlich nicht verändern, was dort über 1100 Kilometer weit von mir entfernt passiert. Und das müssten wir uns dann auch noch hier vorstellen zur damaligen Zeit, Fußmarsch. Also ich weiß gar nicht, wie lange er da unterwegs war. Trotzdem ist es ganz klar, dass es hier Nehemias Herzensanliegen ist, für diese Sache zu beten. Für sein Volk und wieder die Wiederherstellung der Jerusalemer Stadtmauer. Und klar, Gott hat ihn zu diesem Dienst berufen. Ich finde es interessant und auch wichtig für uns. Ich habe so gedacht, ja, es ist gut, weil wenn es ums Thema Fasten geht, Nehemia fastet, weil es ihm ein Herzensanliegen ist. Für was faste ich? Also was ist so ein Thema, wofür ich jetzt sagen würde, dafür faste ich? Und ich glaube nämlich nicht, dass es dran ist, wahllos zu sagen, ich faste jetzt für ein Thema und dann ist es genau richtig. So. Sondern ich glaube, dass es vor allem ein Beziehungsgeschehen ist. So wie immer das Thema Gebet ein Beziehungsgeschehen ist, dass ich Gott fragen darf, hey, was möchtest du denn mir aufs Herz legen? Was ist denn für mich persönlich dran? Wofür soll ich in meinem Leben einstehen? Der erste Schritt ist also zu fragen, was ist dein Thema für mich, Gott, wofür ich fasten darf? Dass es nichts ist, was ich aus Pflicht tue, sondern weil es Gottes Auftrag an mich ist. Ich finde es interessant, ich habe mich mit Judith unterhalten Und ich glaube, ihr wisst alle, dass sie ja letztes Jahr während dem Alpha-Kurs parallel gebetet hat für den Kurs, für die Teilnehmer und für die Mitarbeiter. Und an meinem letzten Abend kam sie noch auf mich zu und hat mir einen Bibelvers in die Hand gedrückt. Und dieser Bibelvers, der hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Es war wirklich krass, weil ich hätte diesen Bibelvers nicht random irgendjemandem zugesprochen, aber das war einfach ein Bibelvers, es hätte nicht passen, das hätte eigentlich auch nicht tiefer sein können, dass das so gut matcht, was sie mir da gerade zuspricht. Und ich glaube, dass es für Jude tatsächlich der Auftrag war und dran war, während diesem Alpha-Kurs diese Position einzunehmen und für diesen Kurs zu beten. Ja, ich glaube nicht, dass es dran ist, dass da einfach irgendjemand sitzt, sondern bei dem, was wir machen, dürfen wir Gott fragen, was ist dein Auftrag? Wo möchtest du auch deinen Segen dazugeben? Wo möchtest du mich gerade gebrauchen? Ich kann etwas machen und es ist vielleicht gar nicht das, was Gott gerade von mir möchte. Es ist dann vielleicht nicht direkt falsch und verkehrt und bringt auch kein Unglück. Und trotzdem darf ich Gott fragen, hey, was ist dein Auftrag? Und ich glaube, dass Judith in dem Moment einfach absolutes Sprachrohr war. Ich habe es so erlebt und ich glaube, dass sie da genau an der richtigen Position war. Und ich habe mich letzte Woche kurz mit ihr unterhalten und da hatte sie auch zu einer Sache gesagt, ja, bisher hat Gott ihr nicht gesagt, dass das ihr Auftrag ist. Also cool, danach zu leben, Gott zu fragen, was ist dein Auftrag? Und das möchte ich auch zum Thema Fasten mitgeben, kenne dein Herzensthema. Also wenn ich jetzt heute über das Thema Fasten predige, heißt es nicht, wir müssen jetzt alle fasten. So, ich glaube schon, dass es etwas ist, was zu unserem Glaubensleben dazugehört. Und trotzdem dürfen wir da im Gespräch mit Gott sein und dürfen fragen, hey, gibt es gerade etwas, wofür ich einstehen soll? Ist es gerade dran, dass ich da am Mittwoch mitfaste? Oder ist es vielleicht gerade gar nicht mein Auftrag, da mit dabei zu sein? Also auch bevor ich diesen Schritt gehe zu fasten, darf ich Gott fragen, wo möchtest du mich eigentlich haben? Was ist eigentlich deine Position für mich gerade? Und ist es dran, für eine Gemeinde einzustehen? Ist es dran, wie Nehemia, für ein Volk einzustehen? Oder ist es gerade dran, für mich, für meine Themen, für mein Leben, für meine Familie einzustehen? Wo möchtest du mich gerade haben? Und ich glaube, das ist das Allerbeste. Nicht, dass wir am Ende alle fasten, sondern dass wir vor allem in dieser Beziehung zu Gott leben und diese Beziehung mit ihm treten und ihn fragen, was ist für mich gerade dran? Mach mal noch zwei Punkte zum Schluss, schnell. Jetzt geht's nicht mehr. Der nächste Punkt heißt, kenne Gottes Größe. Nehemia sagt, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott. Und im weiteren Verlauf spricht er davon, dass er sich als Gottes Knecht sieht und auch das ganze Volk als Gottes Knecht sieht. Gott ist der Gott des Himmels, der große und schreckliche Gott. Und ich darf mich ja als sein Geschöpf sehen. Ich darf mich in dieser Position vor ihm sehen. Wie sehe ich Gott, wenn ich faste? Und vielleicht hast du auch beim Thema Fasten das Gefühl, das ist ein wie Gott unter Druck setzen. Ja, ich möchte etwas so dringend und deswegen faste ich jetzt dafür. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie Sorge haben müssen, sondern dass wir das fröhlich und von ganzem Herzen machen dürfen, weil Gott uns dazu beruft, mit ihm etwas ja durchzugehen oder eben auch in die Buße zu gehen, etwas vorzubereiten oder sein Hören empfangen zu wollen. Besonders eindrücklich finde ich in dem Zusammenhang den König David, der hat die Bathseba geschwängert und den Uriah in den Krieg geschickt, sodass er stirbt, ihren eigentlichen Mann, um dann letztendlich die Bathseba als seine Frau haben zu dürfen. Und es war falsch, es war Sünde, was er getan hat. Dann kommt der Prophet Nathan und deckt das auf in Davids Leben und Nathan sagt ihm, und dein Sohn, der wird jetzt sterben. Der Sohn, den du jetzt mit Bathseba bekommst, der wird sterben. Und David fängt an, eine Woche lang zu fasten, nach dieser Aussage, und fastet darum, dass Gott gnädig ist und der Sohn lebt. Ich finde es total spannend. Ja, er kennt Gott, er kennt Gottes Größe, und er weiß, wozu Gott fähig ist. Er weiß, Gott ist dazu fähig, hier auch nochmal das Ruder rumzureißen. Ja, er kann diesem Leben, diesem Kind ohne weiteres Leben schenken. Und David ist so ein bisschen fast wie sturköpfig und sagt, ich faste jetzt dafür. Glaubt ihr, er hat deswegen einen Fehler gemacht? Ich glaube nicht. Also vielleicht war es nicht Gottes Weg, ja? Gott hat es nicht erhört. Dieser Junge, der ist gestorben. Dann haben sie den Salomo bekommen, ihr erstes gemeinsames Kind. So, Gott hat seine Geschichte da weitergeschrieben. War es deswegen falsch, dass David diesen Schritt getan hat? Ich glaube, dass er trotzdem, trotz allem hier in Beziehung getreten ist mit seinem Gott. Und dass dieses in Beziehung treten und vor Gott kommen, auch ringen um etwas, was mir im Herzen liegt, dass es nicht falsch war. Genau, und gleichzeitig darf ich wissen, ich kenne Gottes Größe und er macht es am Ende souverän. Und mein letzter Punkt heißt, erinnere Gott an seine Versprechen. Nehemia sagt, gedenke, erinnere dich daran, was du uns versprochen hast, dass du uns sammeln wirst, egal wie verstreut wir leben als Volk. Denn wir sind doch dein Volk und du hast uns doch erlöst. Du hast es uns doch versprochen, dass du uns erlöst. Und das finde ich cool, weil Nehemia beruft sich einfach auf das, was Gott schon längst gesagt hat. Und ich glaube, dass wir genau so auch in unsere Gebete gehen dürfen und auch ins Thema Fasten gehen dürfen. Und ich habe da einfach ein Gebet, ich weiß gar nicht mal, wo ich das ganz genau her habe, ich glaube, ich habe es nicht selbst zusammengeschrieben, aber ein Gebet auf Grundlage von Bibelversen, wo Gott Aussagen macht, die, auf die ich mich berufen kann. Und ich werde dieses Gebet nutzen, um für Menschen zu beten, die wir zu Alpha einladen. Dass wir zum Beispiel sagen, hey Gott, du bist ein Gott, der ist gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte. Das steht in Joel 2, Vers 13, das ist dein Wort. Also es ist die Wahrheit, es ist unverrückbar. Und weil du gnädig bist und weil du Güte zeigst, deswegen berufe ich mich jetzt darauf, ja, du sagst, das bist du und bitte zeig jetzt deine Gnade und zeig deine Güte in dem Leben von meiner Freundin, meinen Freunden, meinen Verwandten, die ich zu Alpha einladen möchte, von denen ich mir wünsche, dass sie dich kennenlernen oder welches Anliegen du auch immer hast. Du sagst in Johannes 3, Vers 16, dass du die Welt so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast und das gilt auch für meinen Freund XY. Danke dafür und bitte handel du jetzt danach. Und so kann ich dieses Gebet durchgehen und kann sagen, hey, dein Wort sagt. Und weil dein Wort sagt, bete ich dich, handel jetzt danach. Zeig du dich Gott als der, wie ich in der Bibel lese, dass du bist. Ich finde es total cool, weil es mich viel sprachfähiger macht, in meinen Gebeten Worte zu finden und Gott einfach um das zu bitten, was er mir schon längst versprochen hat. Ich habe noch einmal alles zusammengestellt und werde auch ein Handout rumschicken. Das heißt, alle, die noch kein Foto gemacht haben, die dürfen es auch gerne bei Komuni runterladen, weil ich ein Handout erstellt habe, wo ich einmal die Definition von Fasten draufgeschrieben habe, einmal die Fragen zum Fasten und die drei Punkte von Nehemia. Es ist so ein bisschen was ich uns mitgeben möchte, wie wir in dieses ganze Thema reingehen können. Also eben ein Thema, das letztendlich davon lebt, dass es ein praktisches Thema ist und etwas, was ich lebe in meiner Gottesbeziehung. Aber eben auch mit dem Gedanken, was ist dein Auftrag an mich, Gott? Wo möchtest du mich gerade haben? Deswegen lade ich euch ein, euch das aus Komuni downzuladen, wenn ihr es nutzen möchtet. Vielleicht auch, wenn ihr am Mittwoch dabei sein möchtet. Oder es auch getrost sein zu lassen, wenn ihr sagt, es ist gerade nicht mein Thema. Es ist gerade nicht dran. Genau. Und ich würde zum Abschluss dieser Predigt gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke auch für dieses Thema, das wir in der Bibel finden. Dass du uns das Fasten ja tatsächlich aufträgst, dass du sagst, es ist etwas, was in dieser Gemeindezeit, in der wir jetzt leben, vorkommt. Und danke, dass es trotzdem keine Pflicht ist, dass es keine Leistung ist, die wir bringen müssen. Dass es was ist, wo wir uns für die Begegnung mit dir positionieren dürfen. Und ich bete jetzt für uns hier als deine Gemeinde, dass du uns führst, dass du jedem Einzelnen aufs Herz legst, was heute Morgen dran ist, auch zu diesem Thema. Ob es dran ist, da etwas zu leben, etwas praktisch zu tun und ja, es in die Wege zu leiten oder sich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Oder ob gerade ganz andere Baustellen im Leben da sind. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Danke, dass du in ja, jedes einzelne Herz ganz persönlich reinschauen kannst. Danke, dass du uns da führst. Amen.